Scheitern ist mit Sicherheit nicht das Gegenteil von Erfolg, würde ich sagen, sondern das ist ein Schritt auf dem Weg zu Erfolg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Pausenbrot und Perspektive, dem Podcast rund um das Thema Ausbildung, Berufsorientierung und alles, was dazwischen passiert. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer. Mein Name ist Julian Reusch und hier beleuchten wir Ausbildung aus wirklich allen Perspektiven, aus Sicht von Azubis, Ausbilderinnen und Ausbildern, Unternehmen und Menschen, die Teil dieses Weges sind. Heute geht es um ein Thema, das viele Jugendliche kennen. Es ist die Orientierungslosigkeit. Was tut man, wenn man einfach gerade keinen Plan hat, welcher Beruf es werden soll? Oder wenn man mitten in der Ausbildung merkt, also irgendwas läuft hier doch anders als gedacht. Dafür habe ich zwei Gäste eingeladen, die täglich mit genau solchen Situationen zu tun haben. Juli Müller ist Berufscoachin an zwei Schulen im Ammerland. Sie ist angestellt bei der Gemeinde in Bad Zwischenahn und begleitet Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg in die Berufswelt. Sie organisiert spannende Aktionen und schafft jede Menge Möglichkeiten, Berufe hautnah zu erleben. Hallo Juli, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Zum anderen bei mir ist noch Gina Marie Schwer. Sie ist Ausbildungsberaterin bei der Oldenburgischen IHK. Sie ist zuständig für die Einzelhandelskaufleute, für Verkäuferinnen und Verkäufer sowie die Industrie- und Automobilkaufleute. Und sie weiß genau, welche Herausforderungen Azubis im Alltag meistern müssen. Hallo Gina, schön, dass du da bist.
Moin in die Runde, ich freue mich hier zu sein, vielen Dank.
Ich freue mich auch sehr, mit euch zu sprechen über ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema, was, glaube ich, viele junge Menschen berührt und belastet auch in dem Moment. Juli, lass uns doch mal anfangen. Ich habe schon gesagt, es geht um das Thema Orientierungslosigkeit. Aber bevor wir richtig einsteigen, du bist eine Berufscoachin. Magst du mal erzählen, was dein Alltag genau ist?
Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein ganz neues Arbeits- und Berufsfeld sozusagen. In der Gemeinde Bad Zwischenahn gibt es mich als Berufscoachin jetzt seit 6 Jahren. Das ist eine Idee gewesen der Gemeinde Bad Zwischenahn, die gesagt hat, wir möchten am Übergang Schule-Beruf unterstützen. Da ist Bedarf, da sind ganz viele Bedürfnisse und das ist einfach für Schule alleine so kaum noch zu leisten. Und ja, mittlerweile sind wir sogar zu zweit. Ich habe noch eine Kollegin von der KVHS, der Kreisvolkshochschule Ammerland, dazu bekommen und wir haben das Büro Beruf, wo wir schultäglich und darüber hinaus mit Schülern, mit Eltern, mit Lehrkräften im Netzwerk arbeiten für ganz viel Berufsorientierung.
Wie oft hast du in deinem Alltag dann mit jungen Menschen zu tun, mit Schülerinnen und Schülern, die sagen, ich habe eigentlich noch nicht so richtig einen Plan, wie es für mich weitergeht?
Ja, das ist unser Daily Business, könnte man sagen, zwischen 8 und 1. Also Schülerinnen und Schüler sind orientierungslos, aber das gehört quasi genau in die Lebensphase. Also das ist ein Stück weit auch erstmal total okay. Die Teenagerzeit, die Phase der Jugend ist genau dafür da, sich ja zu orientieren, sich zu überlegen, welchen Platz im Leben, in der Berufswelt möchte ich einmal einnehmen. Und bei uns an der Schule gibt es dafür ein eigenes Büroberuf, nennen wir das. Da sitzen wir mit offener Tür quasi den ganzen Schultag über und Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, uns da zu besuchen und dann tatsächlich auch tagtäglich von ihren Sorgen und Nöten und ihren Fragen zu sprechen.
Was sind so die häufigsten Fragen, die dir oder euch dann da begegnen?
Ja, wir merken, dass Beratung an sich für Jugendliche eigentlich schon die erste Herausforderung ist, wenn man sich das selber überlegt. Man ist ja nicht geübt darin, in eine Beratungssituation zu gehen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler brauchen auch immer so ein bisschen Zeit, um aufzutauen und da fängt unser Job eigentlich schon an. Das ist ganz viel Beziehungsarbeit, das ist Vertrauensaufbau und wir versuchen rauszufinden, worum geht's denn hier eigentlich wirklich? Und das ist bei jedem Schüler total individuell und wir legen dann los mit ganz praktischen Sachen. Das kann sein, dass wir Telefontraining durchführen, zum Beispiel mit Schülerinnen und Schülern, dass wir Bewerbungen natürlich anschauen und versenden gemeinsam per E-Mail. Das ist für alle noch nicht eine Selbstverständlichkeit, auch nicht in den Abschlussklassen häufig. Und dann geht es ganz viel um Reflexion im Gespräch.
Du hast schon gesagt, es geht auch darum, teilweise dann wirklich Bewerbungen rauszuschicken, aber das setzt ja voraus, dass man weiß, wo man sich bewerben will. Wie schafft ihr es denn dann aus, vielleicht auch erstmal wagen, Ideen oder Träumen, dann ganz konkrete Pläne zu schmieden?
Ja, das ist wahrscheinlich genau wie du sagst, die größte Herausforderung am Anfang. Das ist so der innere Prozess zu sagen, welchen Teil des Weges bin ich schon gegangen, welche Erfahrungen habe ich schon gemacht, vielleicht auch welche Fehler oder welches Scheitern liegt schon hinter mir und wo stehe ich jetzt, wo möchte ich hingucken? Denn genau wie du richtig sagst, ohne Ziel ist es ganz schwierig, Fahrt aufzunehmen. Um eine Bewerbung zu verfassen, brauche ich Zeit und ich brauche Energie und ich sag mal, wie ein Sprinter, der losrennt, wenn der nicht weiß, wo das Ziel ist, dann ist das ganz schwierig. Das heißt, genau da setzen wir an. Wir schauen, wo hast du schon Erfahrungen gesammelt? Was war positiv? Wir schauen aber vor allem eben auch aus der Welt der Schule heraus, Klar fragen wir auch nach Lieblingsfächern und Noten, aber gemeinsam mit meiner Kollegin, die mit mir in der Schule diese Aufgabe eben ausfüllt, geht es uns auch immer darum zu gucken, was machst du vielleicht in deinem Privatleben? Also was sind Hobbys, was sind Stärken, hast du einen Nebenjob oder ein Ehrenamt? Und daraus ergibt sich häufig schon, sage ich mal, eine Interessenlage. Und dann gibt es so ein ganz tolles Modell von Holland, das war ein Berufsforscher, und da gibt es zum Beispiel 6 Türen, wo man sagen kann, dahinter verbergen sich dann unzählige Berufe, aber wir sprechen erstmal so ganz grob, bist du kaufmännisch interessiert oder technisch oder künstlerisch, und dann gucken wir, was der nächste Schritt mit sich bringt.
Und dann im besten Fall findet ihr eine Richtung, wo dieser junge Mensch jetzt hingehen möchte. Wie geht's dann weiter? Also ihr sagt, das ist jetzt meinetwegen ein Bild fürs Thema Soziales oder so, wahrscheinlich so irgendwie erstmal relativ allgemein. Und dann klopft ihr ab, welche Möglichkeiten es gibt, also generell in diesem Feld.
Genau, also das Thema Passung ist wahrscheinlich auch, wenn man die Agentur für Arbeit fragt, das ist so eine der größten Herausforderungen. Was wünsche ich mir? Woher kommen vielleicht auch diese Ideen? Aus dem Umfeld, von den Eltern? Dann aber auch zu schauen, wo lebe ich, in welcher Region? Also wenn ich jetzt einen ganz spektakulären Berufswunsch habe, der sich aber im Ammerland oder in Oldenburg vielleicht nicht darstellen lässt, ist das natürlich ein Thema. Eine andere Hürde könnte sein, dass ich einfach noch nicht an dem Punkt bin. Also wenn ich beispielsweise Bankkaufmann werden möchte, aber ich bin in der 9. Klasse im Hauptschulzweig, dann heißt das ja nicht, dass das nie was werden kann. Aber es gilt eben noch einige Schritte sozusagen vorher zu gehen und Hürden zu meistern. Ja, da setzen wir dann an.
Was sind aus deiner Erfahrung die meisten Gründe für das Thema Orientierungslosigkeit bei den jungen Menschen? Also was sind da die Gründe für?
Ja, ich glaube, da gibt es schon einige, die man nennen kann und die man auch im Blick behalten sollte. Also das Thema Informationsflut in einer wirklich sehr komplexen Arbeitswelt, das ist mit Sicherheit ein Aspekt. Wir haben mehr als 350 Ausbildungsberufe, wir haben über 11.000 Studiengänge. Also allein das ist natürlich, da könnte man sich schon Jahre mit beschäftigen sozusagen, das muss man ja gar nicht. Aber ich denke, das ist ein Aspekt. Die Entscheidungsfähigkeit, die dann eben benötigt wird, um in dieser Masse und dieser Flut auch zu sagen, ja, das ist meine Tür, durch die ich jetzt gehe und dann weiter gucke, das ist sicherlich ein Aspekt. Ich denke, praktische Erfahrungen sind unglaublich wichtig, und andersrum, wenn die fehlen, können die Orientierungslosigkeit begünstigen. Da lohnt sich so ein bisschen natürlich auch der Blick auf die unterschiedlichen Schulformen. An einer Oberschule ist Berufsorientierung in der Regel ein riesiges Thema. An Gymnasien klassischerweise steht doch die Studienorientierung häufig noch sehr im Vordergrund, und wenn beispielsweise ein Betriebspraktikum erst in Klasse 11 durchgeführt wird, dann ist das für Schüler, die zum Beispiel nach Klasse 10 doch abgehen möchten, ein reelles Problem. Klar kann man freiwillige Praktika machen, aber das macht eben nicht jeder, und ich denke, das ist eben ganz wichtig. Und dann praktische Erfahrung, wenn man sie gemacht hat, das ist so ein bisschen das Dritte vielleicht, die zu reflektieren, das ist oft ein Problem. Also in der Schule sitze ich in der Klasse, und wenn man denkt, auch ein Praktikum wird in der Klasse reflektiert, möchte ich dann sagen, das hat mir nicht gefallen oder das war schwierig für mich oder auch vielleicht mein Traum, merke ich gerade, der zerplatzt so ein bisschen. Also das ist in der Gruppe oft schwierig, und da finde ich schon, lohnt sich der Blick so in das innere Geschehen auch, wie entwickle ich eine berufliche Identität. Habe ich beispielsweise Werte, die meiner Berufswahl entgegenstehen oder mich im Moment so ein bisschen hemmen? Ich sag mal, Status ist ein Riesenthema bei Jugendlichen. Geld verdienen, aber auch Spaß sind so Aspekte, die wir natürlich häufig hören. Aber es kann eben auch nicht jeder, sage ich mal, Immobilienkaufmann werden. Das passt nicht zu jedem. Ich glaube, so sollte man als Drittes immer darauf gucken, was sind die inneren Werte, und gibt es Vorbilder in der Familie? Da fängt es ganz oft an. Was machen die eigenen Eltern? Gibt es im Umfeld positive Beispiele, wo jemand zeigt, ja, das macht Sinn, sich anzustrengen, durchzuhalten, dran zu bleiben? Das würde ich sagen, sind so die drei großen Bausteine.
Du hast jetzt schon die Eltern auch so angesprochen. Welche Rolle spielen die denn gerade in dieser Lebensphase, ich sag mal Ende der Schulzeit, Anfang des Berufsstarts? Welche Rolle sind die, und wie können die am besten Rahmenbedingungen schaffen, dass ihre Kinder vielleicht auch nicht orientierungslos sind?
Ja, also Eltern, das merken wir immer wieder, sind wahnsinnig wichtig. Wir als Berufscoaches haben natürlich eine ganze Menge Wissen, aber Eltern haben was ganz anderes im Gepäck, nämlich die Beziehung zu ihrem Kind. Und jede Studie zeigt das immer wieder, auch wenn Teenager natürlich sagen, ich bin jetzt autonom, ich gehe jetzt auch ein Stück meinen eigenen Weg. Die Meinung der Eltern und der Einfluss der Eltern, da sind die wie Seismographen, das saugen die auf, und das brauchen die Jugendlichen auch ein Stück weit in der Phase. Eltern, die offen sind und gleichzeitig, glaube ich, aber auch transparent zum Beispiel zu ihren Werten stehen, mit denen ich mich dann als Jugendliche auch auseinandersetzen kann. Im besten Fall, wenn das Klima in der Familie das hergibt, darf ich mich auch abgrenzen und sagen, nee, ich gehe bewusst einen anderen Weg beruflich. Aber wir erleben das häufig, dass Schüler sozusagen in eine Misere geraten, wenn zum Beispiel akademische Wege die einzigen sind, die als wertvoll angesehen werden, aber es klappt gerade nicht mit den schulischen Leistungen. Also da merken wir immer so ein bisschen, wenn es schief geht sozusagen, wenn da eine Kluft entsteht und Eltern und Kinder nicht so an einem Strang ziehen, das macht den Jugendlichen tüchtig zu schaffen und da wünschen wir uns auf Seiten der Eltern eben ja, Offenheit.
Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Offenheit, vielleicht auch für andere Wege, für andere Vorstellungen. Der Sohn oder die Tochter muss da nicht immer Akademikerin, Akademiker werden oder was auch immer. Welche Rolle spielen denn auch, ich sag mal, Mitschülerinnen und Mitschüler, so ein Druck? Vielleicht andere wissen schon, wohin der Weg geht, man selber nicht. Social Media, nächstes Stichwort. Also, wie kannst du da so aus deiner Erfahrung erzählen?
Ja, das ist ganz spannend. Ich habe mit meiner Kollegin häufig schon die Erfahrung gemacht, dass wenn wir beispielsweise Praktikumsplätze in petto haben, das kann durchaus mal passieren, dass wir über einen Kontakt vielleicht wissen, da ist ein Platz frei und wir merken dann, dass das nicht so zündet. So, man denkt, Mensch, guck mal, ich habe jetzt hier einen Platz und dann bleibt die Begeisterung aus. Und wir merken an der Stelle immer ganz deutlich, dass die Meinung aus der Peer Group, also der Freunde, des sozialen Umfelds, das steht eben gemeinsam mit der Meinung der Eltern ganz, ganz weit oben auf der Liste. Also wenn jemand in einem Beruf beispielsweise eine schlechte Erfahrung gemacht hat, dann gilt das häufig erstmal als gesetzt. Oder wenn ein Betrieb als gut gilt, dann hat der unzählige Interessenten, die auch gerne gemeinsam zum Beispiel in ein Schülerpraktikum da gehen würden. Also daran merkt man, dass das einen riesen Einfluss hat. Aber ich würde da auch noch mal größer denken oder die Kategorie ein bisschen weiter aufmachen. Social Media, glaube ich, hat ebenfalls einen riesigen Einfluss. Influencer ist durchaus auch ein Ausbildungswunsch, der uns des Öfteren begegnet.
Wirklich, habt ihr damit häufiger zu tun? Okay.
Schon, also ich glaube einfach, dass es wahnsinnig attraktiv zu sehen, dass es Menschen gibt, die scheinbar im Luxus und vielleicht mit nicht so viel Einsatz, so scheint es ja von außen oft, ein sehr unterhaltsames, freudiges Leben führen. Und ja, auch das beeinflusst die Jugendlichen stark.
Da kann man vielleicht auch nochmal zu sagen, Influencer teilen natürlich nur das, was gerade gut ist und selten das, wenn es schwierig wird, muss man vielleicht auch nochmal einordnen sagen. Aber genau. Gina, jetzt würde ich dich gerne mal dazu holen. Ich hatte schon eingangs gesagt, du bist Ausbildungsberaterin bei der IHK. Magst du einmal ein paar Sätze erzählen, was du da genau machst?
Na klar, also ich als Ausbildungsberaterin bin jetzt seit 2 Jahren in diesem Beruf tätig und kann sagen, ich habe mit diversen Personengruppen zu tun. Ich agiere als Vermittlerin, als Beratende für die Betriebe in erster Linie, aber auf der anderen Seite natürlich auch für die Azubis, die in den Betrieben sind. Auf der anderen Seite auch noch die BBSen, die auch mit Fragen rund um das Thema Ausbildung eben alle zu mir kommen. Sei es Vertragliches, sei es Fragen zu anderen Themen, die die Ausbildung betreffen. Also das ist schon ein sehr breites Spektrum, wo man da eben als Ansprechpartnerin, Ansprechpartner fungiert und eben deswegen auch sehr, sehr spannend.
Und wenn jetzt bei dir mal das Telefon klingelt oder du eine E-Mail bekommst, was ist das am häufigsten der Absender? Ist das ein Betrieb? Ist das ein Azubi? Sind das die Eltern? Wer meldet sich am häufigsten bei dir?
Ich sag mal so, das ist ein bunter Blumenstrauß. wenn es die Betriebe sind, in erster Linie melden die sich aufgrund vielleicht von Erstausbildung. Sie haben noch nie ausgebildet. Dann müssen sie erstmal den Prozess von null anfangen zu durchlaufen. Können wir das abbilden? Haben wir Personen, die das überhaupt als Ausbilder, Ausbilderin abbilden können? Oder auch generell fragen, wenn sie schon Azubis haben, wie können sie mit der und der Situation umgehen? Das sind so die Anliegen der Betriebe. Aber auch Azubis oder auch die Eltern der Azubis rufen an, schreiben Mails. Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, auch was die Inhalte sind. Die Berufsschulen haben vielleicht Fragen zu gewissen Neuordnungen von Berufen. Also das ist ein bunter Blumenstrauß, der da täglich in mein Büro reinflatterte.
Wir haben jetzt ja schon gerade ein bisschen gehört, junge Menschen sind vielleicht am Anfang auch erstmal orientierungslos und dann finden sie vielleicht eine Ausbildungsstelle oder nehmen eine an. Und dann haben sie vielleicht irgendwelche Anliegen einfach und die melden sich dann bei dir. Diesen Weg gehen wir jetzt mal nach. Was sind da so die häufigsten Probleme, Themen, die dir begegnen, wenn du mit Azubis sprichst?
Also wenn ein Azubi, ich sag mal, schon den ersten Schritt geschafft hat und sich für etwas entschieden hat, geht die ja, Beratung oder die Fragestellung ja trotzdem irgendwie weiter. Und da, wie gesagt, sind wir dann die Anlaufstelle und Probleme oder Anfragen, die zu mir reinkommen, sind wirklich so individuell, wie auch die Personen sind. Also es kann wirklich sein, Thema, wie ist die Vergütung, wie ist die Arbeitszeit, wie lange muss ich arbeiten, gibt es eine Mindestarbeitszeit, gibt es einen Mindesturlaubsanspruch, wie lange darf meine Probezeit gehen, ist das überhaupt in Ordnung, wie es in meinem Vertrag ist, wo ist meine Berufsschule, was ist, wenn ich mal länger krank bin, muss ich dann meine Ausbildung abbrechen, also das ist wirklich von A bis Z alles dabei. Genau, da muss man eben immer dann individuell einmal hören, wie derjenige oder was derjenige eben für ein Anliegen hat.
Genau, muss man quasi erstmal raushören, was dann der Kern des Themas ist wahrscheinlich. Ich stelle mir es aber auch natürlich erstmal als einen großen Schritt vor. Man ist ein junger Mensch, meldet sich jetzt beispielsweise bei dir mit, lass es sein, ich habe Angst, dass meine Ausbildung hier abgebrochen wird, weil irgendwas ist in der Familie, ich brauche länger frei oder so. Das ist ja auch erstmal ein großer Schritt, sich dir zu öffnen. Wie stellt ihr sicher, dass das funktioniert, dieses Öffnen, und auch, ja, wie läuft es dann weiter, wenn so ein Anliegen bei dir liegt?
Also so ein klassischer Ablaufplan für einen Beratungsprozess gibt es eigentlich nicht, aber wir haben oder ich habe alle bei uns in der Ausbildungsberatung, die da tätig sind, haben einen Rahmen, an dem wir uns ein bisschen langhangeln können. Denn der Rahmen für das Thema Ausbildung wird vom Berufsbildungsgesetz gegeben. Und dieses Berufsbildungsgesetz gibt schon viele Antworten auf einige Fragen, die die Auszubildenden haben. Wenn sie sich dann mir öffnen und ein Anliegen schildern, schaue ich natürlich, okay, kann ich das jetzt recht schnell beantworten? Ich meine, die Probezeit beispielsweise ist gesetzlich geregelt, 1 bis 4 Monate. Wenn der oder diejenige fragt, sind 6 Monate in Ordnung, kann ich sofort sagen.
Das ist eine schnelle Antwort.
Die kann ich direkt mit dem Gesetz belegen. Aber manchmal sind es auch Ratschläge, die ja jetzt nicht unbedingt im Gesetz geschrieben sind. Da muss man natürlich erstmal genauer nachhorchen. So ein bisschen auch aus jetzt meiner Erfahrung aus der Beratung zurückgreifen. Wichtig ist immer, dass betont wird, wenn jemand schon den Schritt geht und Kontakt zu uns aufnimmt. Es ist immer ein neutrales Gespräch. Es findet keine Wertung statt. Es findet auch keine Kommunikation zum Ausbildungsbetrieb, zum Ausbilder, Ausbilderin statt. Das ist wie beim Arzt. Wir haben sogenannte Schweigepflicht einzuhalten, wenn der Azubi ein Anliegen hat. Sei es eine einfache Frage, sei es auch manchmal ein bisschen komplexeres Problem, dann ist das erstmal ein Gespräch zwischen uns beiden. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, damit man da auch ja, dieses Vertrauen eben schafft, um halt auch wirklich dem Azubi das Gefühl zu geben, hey, du kannst jetzt hier alles einmal losplappern, was dir auf der Seele liegt. Weil ich sage auch immer, ja, es ist schwierig, wenn man ein Anliegen hat und es nicht direkt ausspricht, dann kann ich auch nicht so gut helfen. Ich zum Beispiel gar nicht weiß, in welcher Branche er arbeitet oder wie auch immer. Ich sage dann immer ganz gerne, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ist dann so das Sprichwort, was ich gerne sage, ist ein bisschen schwierig. Aber wenn man da so ein bisschen den Draht gefunden hat, dann kann man da ein ganz gutes Gespräch und den Ablauf dann.
Und je mehr Informationen du oder ihr habt, desto besser könnt ihr natürlich auch helfen. Und da, wie gesagt, der Hinweis sehr wichtig, es geht nichts ohne Einverständnis dann direkt wieder zum Betrieb oder landet da, was da nicht landen soll.
Genau, richtig.
Also du hast schon gesagt, es kann ganz unterschiedlich aussehen, wie ihr unterstützt. Welche Form der Unterstützung hat denn die IHK im Angebot?
Also wir können auf verschiedene Anliegen Ratschläge geben und sei es zu Beginn der Ausbildung, Richtung Orientierung der Länge der Ausbildung, also wie kann ich zum Beispiel meine Ausbildung vielleicht spontan verkürzen, wie ist es, wenn ich eine Verlängerung anstrebe, was muss dafür erfüllt sein, was muss ich dafür für Schritte gehen, also das ist so ein ja, klassischer Beratungsgang, sage ich mal, den wir anbieten, was mache ich überhaupt, wenn es kürzer gehen soll, das ist natürlich immer super, aber oft ist es auch so, vielleicht geht das mal länger, vielleicht kommt auch mal eine andere Lebenssituation ins Leben gespielt und man hat andere Sorgen, da gibt es dann auch noch andere Angebote, beispielsweise die Teilzeitausbildung, wo wir dann entsprechend auch einen Teilzeitrechner entwickelt haben. Der Teilzeitrechner errechnet die Ausbildungszeit, die noch zurückgelegt werden muss. Das ist immer natürlich abhängig, ob der Betrieb diesen Schritt auch mitgeht. Aber das sind beispielsweise schon so ja, Sachen, die wir eben entwickelt haben, auch alles auf unserer Website gespielt haben, damit da wirklich schon ein gutes Orientierungsangebot auch gerade online auf der Website gegeben ist. Ich sage auch immer zu den Azubis, ihr könnt die Webseite von der Oldenburgischen IHK wirklich wie Google nutzen, ein Schlagwort oben eingeben. Da habt ihr schon mal echt einen ganz guten Überblick. Auch das Thema Betriebswechsel ist ein ein oft erwähntes Thema von den Auszubildenden. Und da haben wir eben auch Möglichkeiten, den Azubi, die Auszubildende, zu unterstützen und ein paar mehr Hinweise an die Hand zu geben. Weil viel Anfragen kommen auch rein, was mache ich denn überhaupt? Ist es schlimm, dass ich einen Betriebswechsel mache? Ich möchte in dem Beruf bleiben, aber in einem anderen Betrieb. Manche möchten auch komplett den Ausbildungsberuf vielleicht nochmal wechseln. Das sind so Sachen, da können wir dann entsprechend irgendwie Webseiten zum Beispiel an die Hand geben. Meine Ausbildung in niedersachsen.de hatten wir auch schon in der ersten Folge gehört, wo eben auch nochmal ein breites Spektrum an freien Ausbildungsplätzen zu finden ist. Wir haben auch internen Kolleginnen, die unterstützen bei einer spontanen Ausbildungsplatzwechselaktion, so nenne ich es jetzt mal. Das sind so Sachen, die wir damit an die Hand geben können. Oder was ist überhaupt notwendig, damit ich wechseln kann? Was muss vorher überhaupt vertraglich passieren? Das ist also was, so ein Strang, den wir natürlich oft in der Beratung haben, wo wir dann schnell weiterhelfen können. Auch mit dem Thema psychische Belastung werden wir in unserer täglichen Arbeit immer häufiger konfrontiert. Sei es von den Betrieben oder von den Auszubildenden selber oder auch die Eltern. Da sind wir natürlich keine Expertinnen, können aber natürlich auch etwas Hilfestellung geben, na klar. Aber wir sind, wie gesagt, nicht Fachkräfte in dem Bereich. Und da hört auch irgendwann unsere Expertise auf. Wir können aber da mittlerweile auch innerhalb des Netzwerkes vermitteln, haben auch jetzt auf unserer Website dieses Thema ausgespielt, wo unterschiedliche andere Ansprechpartner für die jeweiligen Anliegen eben aufgelistet sind, damit Betriebe als auch Azubis da so ein bisschen was an die Hand bekommen. Und darüber hinaus bieten wir als IHK auch Workshops bislang nur für Betriebe an, wie diese eben mit diesen psychischen Belastungen bei Auszubildenden einen besseren Umgang finden.
Genau, alle die Websites, die du angesprochen hast, packen wir auch nochmal in die Shownotes dieser Folge, damit, falls ihr gerade da irgendwelche Fragen habt, erstmal online schauen könnt. Oder sonst findet man natürlich auch auf der Website der IHK Oldenburg die Kontakte zu euch.
Gerne möchte ich auch nochmal zum Beispiel das Angebot der Schlichtung erwähnen. Das ist ein, zwar in erster Linie klingt das jetzt ein bisschen hart, aber manchmal läuft Ausbildung auch vielleicht nicht ganz so rund. Und wir als Ausbildungsberatende sind natürlich immer mit im Boot. Und wenn Betrieb und Azubi möchten, dass wir unterstützen, sind wir auch gerne vor Ort und setzen uns mal mit einem Mann an den Tisch und schnacken über die Sache und hoffen, dass wir dann natürlich eine Lösung finden. Manchmal, muss man auch ehrlicherweise sagen, ist es aber auch mal so verzwickt, dass man da eben ja auch meine Expertise und meine Erfahrung nicht mehr ausreicht und dass man dann sagt, hey, okay, vielleicht lassen wir mal jemanden extern raufschauen. Dafür bietet die IHK beispielsweise auch die Schlichtung an. Das ist eben ein Schlichtungsausschuss, der eben auch durch Spezialisten, Juristen und so weiter besetzt ist, sich nochmal den Fall dann genauer anschaut und dann eben immer mit der obersten Zielsetzung, Aufrechterhaltung der Ausbildung, versucht eben eine Lösung zu finden. Aber das sind auch Angebote, die wir eben stellen und die eben auch für beide Seiten kostenfrei sind. Das ist mal ganz, ganz wichtig zu sagen. Ja, darüber hinaus auch Angebote vorstellen. Wie geht's nach der Ausbildung weiter? Mache ich vielleicht noch einen Fachwirt? Mache ich einen Techniker? Nicht vergessen zu erwähnen, das sind alles Dinge, die man eben noch nach der Ausbildung ranhängen kann, um auch dann DQR 6, Deutscher Qualifizierungsrahmen 6 ist Bachelorniveau, da eben nochmal seine Ausbildung mit Hinblick auf, wie mache ich denn überhaupt weiter ausrichten zu können.
Ja, das ist total gut, dass es sowas gibt, ist auch wichtig. Juli, jetzt würde ich auch nochmal fragen, du hast ja auch nun mal Netzwerkerfahrung. Es ist nun mal so, dass es nicht immer optimal läuft. Man braucht vielleicht mal externe Blicke. Hast du da auch noch mal ein paar Hinweise, an wen sich junge Menschen wenden können?
Ja, das heißt nicht umsonst das Netzwerk Schule Beruf sozusagen. Also Berufsorientierung funktioniert nur im Netzwerk. Und da sind zahlreiche Akteure zu nennen. Wir haben über die Familien jetzt schon gesprochen und auch die Lehrkräfte, auch Beratungslehrkräfte beispielsweise an den Schulen spielen eine Rolle. Ganz wichtig für uns als Partner an den Schulen ist die Schulsozialarbeit. Es steht zwar oft Beruf drüber, aber wenn man dann ein bisschen tiefer einsteigt in die Geschichte, dann geht es häufig eben um ganz vielschichtige Probleme, die im privaten Bereich liegen können, im persönlichen Bereich, im Familiensystem, und da braucht es dann vielleicht auch andere Unterstützung. Ganz wichtig zu nennen, denke ich, an der Stelle ist natürlich die Institution in Deutschland, die für Berufsorientierung da ist. Das ist ja eben die Agentur für Arbeit, die auch einen Schwerpunkt hat, nochmal im Bereich Jugendlicher. Das nennt sich dann Jugendberufsagentur. Auch das kann man googeln. Da gibt es in Oldenburg und auch im Landkreis Ammerland verschiedene Angebote. Und ich finde, das Gute da ist so ein bisschen, wenn man konfrontiert ist mit einer Situation, auch wie Gina sie gerade geschildert hat, dann ist ja jeder erstmal so ein bisschen vom Kopf geschlagen und man weiß gar nicht, wo soll ich denn da ansetzen, wen kann ich anrufen. Ja. Und bei den JBAs, den Jugendberufsagenturen, ist es eben so, dass man ruft da an irgendwo und man kriegt jemanden ans Telefon und die schauen dann auch intern, was braucht es jetzt? wer ist genau der richtige Ansprechpartner, sodass man diesen Weg eben nicht alleine gehen muss, sondern da auch gut begleitet wird.
Auch den Link packen wir natürlich nochmal in die Shownotes dieser Folge. Es ist sehr, sehr wichtig, einfach viele Angebote zu haben. Und es ist ja auch, da kommen wir jetzt vielleicht mal so zum nächsten Thema, gar nicht schlimm, wenn vielleicht mal ein Weg sich herausstellt, das ist vielleicht doch nicht der, den ich habe. Obwohl ja viele dann denken, oh, ich scheitere jetzt hier. Juli, was ist denn eigentlich Scheitern? Ich habe mir so gefragt, das Scheitern ist ja so ein Wort, was total negativ behaftet ist.
Ja, Scheitern, das klingt erstmal ganz dramatisch, ne? Man kennt das, weiß ich nicht, die Ehe ist gescheitert und es gibt eben verschiedene Kategorien, wo wir es mit Scheitern zu tun haben. Wissenschaftlich gesehen gibt es da Abstufungen, kann man sagen, sozusagen, ne? Wissenschaftlich würde man immer sagen, es startet eigentlich mit einem Fehler. Im Diktat habe ich, weiß ich nicht, Hase mit 2a geschrieben. Dann entspreche ich nicht einer Norm, die irgendjemand in einem Kontext vorgegeben hat. Das ist so Stufe 1 sozusagen. Und dann Eskalationsstufe 2, könnte man sagen, ist dann der Misserfolg. Wenn ich dann im Diktat das eben 10-mal gemacht habe, dann habe ich einen Misserfolg, dann habe ich vielleicht eine 5. Das ist so, wie man es eben in der Wissenschaft benennt. Und dann Stufe 3 ist quasi Scheitern. Und Scheitern wird oft definiert als etwas, auch wie im Bereich Ehe sozusagen, das ist dann unwiederbringlich. Also wenn ich gescheitert bin, beispielsweise habe ich eine 5 in Mathe und Deutsch und in Musik, dann bin ich vielleicht in dem Jahrgang gescheitert und muss die Klasse zum Beispiel wiederholen. Und ja, was mir zum Scheitern irgendwie noch einfällt, was ich auch wichtig finde, ist, das ist total subjektiv. Also wenn ich einen Marathon laufe und der eine sagt, Mensch, ich habe das geschafft, das war so ein Lebensziel, eine Etappe, ich bin super happy. Und der andere ist den auch gelaufen und ist hinterher kreuzunglücklich, weil er nicht die Zeit geschafft hat, die er sich vorgenommen hat. Also was genau Scheitern ist, das ist immer total in der Person selber auch begründet.
Und ich finde, wir können auch vielleicht dazu beitragen, mal, ich nenne es mal erfolgreiches Scheitern, vielleicht mal ein bisschen mehr darüber zu sprechen. Was ist denn erfolgreiches Scheitern? Wie kann man erfolgreich scheitern?
Ja, das ist irgendwie eine schöne Wortkombination. Ja. Scheitern ist mit Sicherheit nicht das Gegenteil von Erfolg, würde ich sagen, sondern das ist ein Schritt auf dem Weg zu Erfolg. Wenn wir scheitern, dann hat das ganz viel mit Gefühlen zu tun. Ich glaube, das ist so eine Ebene, auf der viele von uns sich nicht ganz so gerne bewegen, weil Gefühle sind eben nicht alle immer nur positiv. Wenn wir scheitern, dann geht das zwangsläufig auch an den Selbstwert. Da kommen Ängste hoch, da ist vielleicht Scham, vielleicht haben wir gelernt, wenn wir scheitern, dann müssen wir uns schuldig fühlen. Das heißt, die Auseinandersetzung damit erfordert ganz schön viel an Persönlichkeit, an persönlicher Auseinandersetzung. Um persönlich zu scheitern, glaube ich, ist genau das wichtig, dass wir so ein bisschen einen Schritt zurücktreten, vielleicht auch aus den Automatismen, die wir so abspulen, die Strategien, die wir manchmal schon ein Leben lang fahren, zum Beispiel zu sagen, ich bin an allem schuld. So ein Gefühl, manchmal hat man das auch nur eine Zeit lang, das kennen wir wahrscheinlich viele von uns. Es gibt aber auch genau das Gegenteil, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nie an irgendwas schuld und es sind immer die Umstände gewesen.
Immer die anderen schuld.
Ne, immer sind die anderen schuld. Beide Strategien führen mittelfristig am Ende nicht zum Erfolg. Also erfolgreich scheitern bedeutet A, zu akzeptieren, scheitern gehört zum Leben. Das ist eine Normalität für uns alle. Scheitern löst Wachstum erst aus. Und wenn ich das schaffe, mich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen, ein bisschen Abstand zu gewinnen, mit anderen drüber zu reden und dann für mich selber zu schauen, ja, welchen Anteil trage ich an der 5 im Diktat, aber vielleicht auch, was war von außen noch zuträglich, weiß ich nicht, habe ich eine Leserechtschreibschwäche, dann liegt es ja irgendwie auch nicht nur in mir begründet. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg zum erfolgreichen Scheitern.
Das wäre eine total gesunde Einstellung, einfach, dass auch, da ist vielleicht auch wieder das Thema Reflexion, was eine Rolle spielt. Wie schafft man es denn, solche Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man das überhaupt schafft?
Ja, Rahmenbedingungen zu schaffen, ich glaube, das kann man so ein bisschen zusammenfassen unter dem großen Wort Fehlerkultur. Das geistert ja so ein bisschen durch die Medien und wenn wir da anfangen, worüber wir jetzt gerade viel gesprochen haben, eben den Schauplatz Schule sozusagen. Schule ist natürlich aufgebaut auf einer Logik des Fehlermachens. Und dann ist eben auch die Frage, was nehmen wir daraus mit? Also wie können Lehrkräfte beispielsweise den Rahmen trotzdem so gestalten, dass wenn ich einen Fehler mache, einen Misserfolg habe oder gar scheitere, wie schaffe ich das, mein Gesicht zu wahren beispielsweise im Rahmen einer Klasse? Ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung. Da können wir alle als erwachsene, bisschen reifere Begleitpersonen quasi ganz achtsam sein und schauen und akzeptieren, dass eben Scheitern auch von uns ganz viel erfordert, damit jemand sein Gesicht behält, in seinem Selbstwert sich nicht beschädigt fühlt, sondern vielleicht sogar am Ende gestärkt, indem er sagen kann, eine Tür ist zugegangen, aber ein Fenster hat sich geöffnet. Immer wieder den Dreh so ins Positive zu drehen, ich glaube, das sind so ganz wichtige Aspekte, um Scheitern zu begleiten von außen.
Ist der Umgang mit dem Thema Scheitern, erfolgreiches Scheitern auch eine Generationsfrage irgendwie?
Ja, das könnte man schon mutmaßen. Also ich denke, wenn wir so an die Babyboomer denken, vorangehende Generation, dann war Scheitern, glaube ich, früher weniger sichtbar, vielleicht sogar auch noch mehr tabuisiert. Wenn wir an Berufswege denken, dann waren die oft sehr statisch. Ein Wechsel zwischen einzelnen Branchen beispielsweise, das war ja eher unüblich früher, wenn wir so unsere Elterngeneration mal fragen. Heute, glaube ich, ist es so, dass Scheitern ist ein Stück weit präsenter, nicht unbedingt leichter, weil Scheitern eben zum Teil öffentlich passiert. Also wenn wir jetzt so Beispiele nehmen, weiß ich nicht, ein kleiner Misserfolg, ein Missgeschick wird auf einem Handy dokumentiert, wird geteilt. Also ich glaube, die Angst vor Öffentlichkeit ist ein Aspekt, das hat sich sehr verändert. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Scheitern heute auch so in einem ganz großen Rahmen Bedeutung hat, wenn Kinder und Jugendliche konfrontiert sind, sage ich mal, mit den Weltkrisen und Thematiken von Klimakrise über Kriege und so, dann ist es schon auch was, was die persönliche Selbstwirksamkeit beeinflussen kann, dass ich denke, oha, habe ich überhaupt Einfluss darauf, wenn ich höre immer im Radio, die Wirtschaft in Deutschland schrumpft, was ist denn jetzt mit mir? Und ich glaube schon auch, dass da Ängste sind, die wir nicht unterschätzen sollten in dieser Zeit, in der wir heute leben, und da kommt es eben sehr darauf an, das auch gut im Blick zu haben.
Die Angst vorm Scheitern kennt, glaube ich, jeder irgendwie auch mal aus ganz persönlichen oder privaten Momenten. Gina, du hast es auch schon gesagt, wenn du mit Azubis im Kontakt bist, geht es manchmal auch ums Thema Abbrechen der Ausbildung oder Wechsel? Ist da das Thema Scheitern auch präsent bei den jungen Menschen?
Ja, auf jeden Fall. Also das hört man auch immer wieder raus, dass wenn so ein Anruf kommt und der Azubi dann sagt, Mensch, irgendwie fühle ich mich da nicht wohl, da muss man natürlich erstmal gucken, woher kommt es. Und wenn aber für denjenigen schon feststeht, dass er da eigentlich nicht mehr bleiben will, dann ist das schon immer so ein bisschen, ja, und was mache ich denn dann? Ist das jetzt schlimm? Ich habe vielleicht noch nicht direkt einen Plan B oder ich habe schon einen Plan B. Dann ist es immer schon so ein kleiner Hauch von, ja, Scheitern und Angst, was kommt jetzt? Ich muss mich ja wieder irgendwie anders orientieren. Ich sage dann auch immer oder klopfe so ein bisschen ab, bist du dir wirklich sicher? Hast du die Entscheidung, ja, selbst gefallen? Hast du das gut durchdacht? Also, dass man nochmal wirklich darauf abzielt, wenn man schon dieses Gefühl von Scheitern hat, ist es auch wirklich gut überlegt. Denn wir wissen, in der Ausbildung hatte ich schon eingangs gesagt, wir haben viele Personengruppen. Genauso ist es natürlich auch für die Azubis. Die haben ihre Berufsschullehrer, die haben ihre Mitschüler, die haben die Eltern, die haben die Betriebe, die einzelnen Personen in den Betrieben, in den unterschiedlichen Abteilungen. Das ist natürlich auch ein großer Einfluss von außen, was so eine Entscheidung eben ja beeinflussen kann. Und wichtig ist immer, dass man dann halt einfach guckt, was möchte der Azubi, was ist das Beste? Und wenn dann die Entscheidung ist, hey, ich möchte nicht mehr im kaufmännischen Bereich sein und ich schon so ein bisschen raushöre, der oder diejenige ist sich da super sicher, dann ist es in dem Fall natürlich erstmal auf dem Blatt, okay, die Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel beispielsweise ist jetzt gescheitert. Aber derjenige, hatte ich letztens gerade ein Beispiel, hatte direkt gesagt, ich habe so Bock, in der Pflege was zu machen, habe da ein Praktikum gemacht und ich sehe mich da viel mehr. Klar ist das im ersten Hinblick ein Scheitern, aber irgendwie ist es ja dann auch, wie Juli eben auch eingangs sagte, Scheitern als Schritt auf dem Weg zum Erfolg. Weil wenn derjenige gefunden hat, worauf er jetzt auch wirklich langfristig Lust hat, das zu machen, ist es ja auch irgendwie dem
erfolgreiches
Sinne,
Scheitern.
Erfolgreiches Scheitern, ja, genau.
Genau.
Dass man dann eben weiß, was man macht und wohin die Reise jetzt gehen soll. Und selbst wenn man vielleicht sagt, ich möchte das nicht mehr machen und man noch keinen Plan B hat, kann man vielleicht nochmal gucken, mache ich vielleicht ein Praktikum oder gehe ich nochmal in die Berufsberatung. Also es ist ja immerhin, hat man für sich entschieden, das ist, passt nicht zu mir, das ist ja immerhin auch wiederum ein Erfolg, dass man zu sich und seinen Wünschen und Zielen dann eben steht.
Ja, finde ich auch sehr wichtig. Es ist nicht schlimm, vielleicht ist das auch so eine Quintessenz, die man aus dieser Folge mitnimmt. Es ist nicht schlimm, wenn man sich für neue Wege entscheidet, sondern es ist vielleicht einfach nur ein Schritt, ne, um weiterzugehen.
Genau, dazu kann man vielleicht auch nochmal sagen, dass Scheitern heutzutage wird ja auch ersichtlich dann im Lebenslauf. Beispielsweise, wenn dann steht, Kaufmann im Einzelhandel, Ausbildung nur ein Jahr gemacht, dann in Pflege. Das ist nicht schlimm, oder ein Lebenslauf mit Abbiegung, so nenne ich es jetzt mal, ist nicht unbedingt schlechter als einer, der straight durchgeht. Denn auch andere Sachen wie soziale Kompetenzen und Einfühlungsvermögen und die ganzen Dinge, die eine Person ausmachen, gehören halt auch mit in die Betrachtung eines neuen Betriebes, der einen kennenlernt. Der guckt jetzt nicht ausschließlich, okay, da war aber kleine Kurve drin im Lebenslauf, was ist denn da los gewesen? Es zählt immer das große Ganze und wichtig ist einfach, dass man auf sich hört und da keine Angst vor hat, seinen Weg zu gehen.
Der Mensch dahinter zählt halt auch ganz viel, als einfach nur, was irgendwie auf dem Papier steht. Wir biegen jetzt so langsam Richtung Ende unserer Folge ein. Ich hatte mir am Ende überlegt, dass wir vielleicht nochmal darüber sprechen, ob ihr ganz konkrete Tipps vielleicht habt. Vielleicht hört gerade diesen Podcast im Moment jemand, der ist genau an dem Punkt, ist sich unsicher, geht's so weiter, geht's nicht so weiter, bin ich hier auf einem guten Weg, scheitere ich vielleicht bald? Gina, hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, die du diesen Menschen mitgeben kannst?
Sobald ihr unsicher seid oder irgendwie eine Frage habt, stellt diese Fragen, denn nur wer fragt, kommt weiter. Sei es uns von der IHK direkt, ich sag mal, wir sind nicht nur die Bösen, die die Prüfung abnehmen, wir können euch auch, wir können auch helfen. Bezieht die Eltern mit ein, Lehrkräfte, Freunde, Familie, die einen halt auch seit Jahren kennen bei irgendwelchen Angelegenheiten. Macht nicht alles mit euch selbst aus, nutzt da eure Kontakte. Habt immer im Hinterkopf, das möchte ich nochmal abschließend sagen, eine Ausbildung ist wirklich immer eine super Basis als Einstieg in die Karriere, in die Berufswelt. Ihr habt damit ein super Fundament, verdient nebenbei Geld. Auch hinsichtlich des Fachkräftemangels ist es immer super, einen Ausbildungsberuf gelernt zu haben, um dann entsprechend auch die zukünftigen Lücken gut und besser füllen zu können. Ja, letzten Endes, hört auf euer Gefühl, holt euch gleich nochmal einen Rat mit ein, aber letzten Endes müsst ihr schon ja, den Weg selber gehen und immer die Entscheidung treffen, mit der ihr auch am glücklichsten seid.
Das finde ich gut. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Juli, hast du auch nochmal einen Tipp, den du mitgeben kannst?
Ja, wir haben ja eine ganze Menge über Scheitern und Orientierungslosigkeit gesprochen, aber vielleicht auch so ein bisschen Lust zu machen nochmal auf diesen Weg am Ende, der da vor euch liegt, so wenn Jugendliche uns jetzt hören. Ich finde die Metapher vielleicht einer Fahrschule ganz schön, wenn man sich vorstellt, ihr setzt euch jetzt ans Steuer. Wie aufregend ist das, die ersten Fahrstunden, wenn man sich daran zurückerinnert? Und klar, klappt nicht alles, ne? Das Auto säuft mal ab und man biegt mal falsch ab und im besten Fall bleibt man an der roten Ampel natürlich auch stehen.
Das
wäre schon hilfreich. Aber ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild zu sagen, ihr habt das Steuer in der Hand. So, und ihr übernehmt Verantwortung für euer Leben. Das ist super spannend, das ist super aufregend. Das macht einem mal Gänsehaut und auch mal ein bisschen Bauchweh vor einer Prüfung. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich einfach, weil ihr in die Welt aufbrecht und was erobert, weite Strecken zurücklegt und ihr seid auch immer schon ein ganz großes Stück gekommen. Also in diesem Sinne möchte ich einfach motivieren und Lust machen und sagen, nehmt das Thema an, Beruf ist super und da draußen wartet euer Platz, der euch mit Sicherheit glücklich macht.
Ich finde, ihr habt wunderbar schön zwei Schlusspunkte gesetzt, da möchte ich nichts hinzufügen. Vielen Dank, dass ihr da wart, Juli, vielen Dank, dass du da warst, Gina, vielen Dank, dass du auch dabei warst. Und wenn ihr mögt, dann schaltet doch in 14 Tagen wieder ein zur nächsten Folge von Zwischen Pausenbrot und Perspektive, dem Podcast rund ums Thema Ausbildung. Und wenn euch unser Podcast generell gefällt, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr ihn abonniert auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und mit einer positiven Bewertung können wir noch mehr Menschen erreichen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.